Hallo allerseits, willkommen bei diesem Podcast. Mein Name ist Holger Burbach. Das Thema ist heute die Geschichte der Piratenpartei. Dazu habe ich mich mit Christoph Leng getroffen. Wir fangen damit an, dass er sich vorstellt.
Hallo, ich bin Christoph Leng. Ich bin einer der Mitgründer der Piratenpartei, bin quasi von der allerersten Stunde mit dabei gewesen und wurde auch auf der Gründungsversammlung als Bundesvorsitzender gewählt. Habe das eine Weile gemacht und dann abgegeben an Jens Seitenbusch damals und habe mich dann noch einige Jahre in der Partei engagiert, hatte dann aber aus beruflichen und familiären Gründen keine Zeit mehr. Dafür leider. Ich unterstütze die Partei weiterhin mit vollem Herzen, aber leider mit sehr, sehr wenig Zeit. Und es freut mich, heute hier sein zu dürfen.
Ja, es freut mich auch, dass es geklappt hat. Ich muss zu meiner Schande gestehen, als Alexander Kohler und Gregory Engels vorgeschlagen haben, mit dir einen Podcast zu machen, da habe ich ist mir bewusst geworden, dass das Thema erster Bundesvorsitzender mir in meinen 10 Jahren bei der Piratenpartei noch nie über den Weg gelaufen ist. Ich kannte dich nicht bis dahin. Deswegen, gut, du hast jetzt schon ein paar Sachen zu dir gesagt. Wann ist dir das Wort Piratenpartei zum ersten Mal über den Weg gelaufen?
Das war damals, als die schwedische Piratenpartei sich anfangs 2006 gegründet hat. Das ging durch die Medien, durchs Internet hauptsächlich. Und ich hatte das einfach auch mit Freunden und Kollegen diskutiert. Und mein einer Kollege sagte mir: Mensch, da müsste man doch in Deutschland auch was machen. Wie wäre es denn, wenn du da dich für einsetzen würdest, dass es auch in Deutschland eine Piratenpartei geben würde? Da war ich erstmal etwas überfahren, weil Parteipolitik war nicht wirklich meins gewesen. Und ich habe den Ball einfach mal zurückgespielt und habe gesagt: Wieso machst du das denn nicht? Und er sagte: Das ist ganz einfach, ich bin kein deutscher Staatsbürger. Ich kann mich hier nicht politisch engagieren, aber du könntest das. Und er ist sehr stur und also habe ich dann irgendwann nachgegeben, habe gesagt: Okay, ich werde jetzt mit Sicherheit keine Partei gründen, aber wir können ja mal kurz im Internet suchen, ob es da in Deutschland Leute gibt, die sowas schon angefangen haben. Und wenn ja, dann würde ich die unterstützen. Also bin ich auf piratenpartei.de gegangen und da gab es tatsächlich eine Seite. Das war ein Wiki, das Piratenpartei-Wiki, das wir auch heute noch haben. Aber es war extrem rudimentär. Das kann man sich mit Sicherheit heutzutage nicht mehr vorstellen, nachdem wie viele Inhalte da auch im Wiki über die Jahre sich angesammelt haben. Aber im Wesentlichen war es eine Seite, auf der stand nicht viel, außer wir würden auch gerne eine Partei gründen. Und irgendjemand hatte einen Link auf ein PHBB-Forum verlinkt, das auf irgendeinem werbefinanzierten Angebot war. Und da bin ich hingegangen und habe dann gesehen, dass vielleicht 1, 2 Dutzend Leute, die da über verschiedene Themen diskutieren. Das fand ich spannend und habe angefangen mitzudiskutieren. Und daraus hat sich dann der Rest ergeben.
Also am Anfang war die Webseite der Piratenpartei nur das Wiki, oder wie?
Nur das Wiki. Es gab keine offizielle Webseite. Es gab auch kein gehostetes Forum. Das war eigentlich ein Wiki mit 1, 2, vielleicht 3 Seiten. Ich weiß es nicht mehr. Ganz, ganz rudimentär.
Das mit dem Forum, das habe ich nicht ganz verstanden. War da ein Link zu einem kommerziellen Forum?
Ja, so ein werbebasiertes Forum, also wo man sich selbst dann registrieren konnte, ein Forum einrichten konnte, ohne irgendwas dafür bezahlen zu müssen, auf irgendeiner Third-Party-Plattform. Ich weiß inzwischen gar nicht mehr, wie sie hieß, nichts Bekanntes. Das hatte irgendjemand so ad hoc gemacht, weil über ein Forum zu diskutieren ist einfacher als über ein Wiki und andere Möglichkeiten gab es da noch nicht. Wir hatten dann im Forum relativ viel diskutiert und dann stellte man fest, dass ein Forum aber auch irgendwie unzureichend ist und dass man irgendwie mehr Echtzeitkommunikation braucht. Und dann haben wir uns zu einem ersten Koordinationstreffen im IRC getroffen.
Das war in Berlin?
Nee, im
IRC? Ach so, ach so,
IRC, Internet Relay Chat.
ach so, alles
Einfach
klar.
nur ein Chat. Das war dann schon ein großer Schritt nach vorne. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann Frühsommer 2006. Da haben eben erste Leute aus dem Forum sich dann einfach mal zu einem Chat-Treffen verabredet und überhaupt erst mal geredet, was wollen wir überhaupt machen. Und damals kam dann schon die Idee auf, wir wollen eine Partei Gründen zeitnah vor der Wahl in Schweden, wo die schwedische Piratenpartei zum ersten Mal zu einer offiziellen Wahl antreten würde, damit, wenn das ein entsprechendes Medienecho hat, wir in Deutschland dann auch schon etabliert sind. Und diese Wahl war am 17. September 2006, und deswegen haben wir dann über den Sommer darauf hingearbeitet.
Und soweit ich mich erinnern kann, war die Gründungsveranstaltung in Berlin irgendwo in der Seabase oder wo?
Richtig. Davor gab es allerdings auch noch ein anderes Real-Life-Treffen, ein Vorbereitungstreffen. Das hatte ich damals organisiert, weil ich an der TU Darmstadt wissenschaftlicher Mitarbeiter war. Das lag relativ zentral in Deutschland, gut verkehrstechnisch angeboten. Ich konnte über den Informatikfachbereich einen Seminarraum bekommen, wo wir dann WLAN hatten, Projektor hatten, Whiteboard hatten, alles, was man so brauchte, um gut diskutieren zu können. Darüber haben wir eingeladen und haben uns dann ein Wochenende da auf die Gründung vorbereitet, haben das Parteiprogramm skizziert, die Satzung entworfen und so ein bisschen die Logistik. Da waren Leute aus ganz Deutschland dabei, und unser späterer Generalsekretär war aus Berlin und sagte, er könne sich um einen Gründungsort kümmern, weil die Idee war schon, dass wir eben in Berlin als Hauptstadt die Gründungsversammlung machen, um einfach unseren Anspitz Bundespartei auch klar darzustellen, dass es nicht irgendwie ein Hobbyprojekt, sondern eine ernsthafte Partei ist. Und so
Okay.
kam es dann zur Seabase.
Okay, wer war der Generalsekretär? Den du gerade genannt hast, weißt du den Namen noch?
Der Nutzername war Mob, MOP oder IMOP,
Okay.
aber ich müsste den Namen nachgucken.
Okay, auf jeden Fall, dann ist man nach Berlin gefahren und dann gab es da die Gründungsveranstaltung.
Ja, zwischendurch ist noch ein bisschen was anderes passiert. Da war die mussten ja überhaupt erstmal alle Dinge vorbereitet werden für dieses Treffen. Und da waren eben einige Dinge zu tun. Und es wusste ja von uns niemand, wie man eine politische Partei gründet, woher auch. Und dementsprechend mussten wir uns da erstmal einarbeiten. Es ist nichts, was man wirklich in der Schule beigebracht bekommt. Einer von der schwedischen Piratenpartei sagte mir irgendwann dann mal, er versteht das gar nicht. Man lernt so viele überlebensnotwendige Dinge in der Schule. Man lernt zum Beispiel schwimmen, weil das kann ein Leben retten. Aber man lernt nicht, wie man eine Partei gründet. Aber das kann helfen, Demokratie zu retten. Und er fände das genauso wichtig. Nun ist es so, dass jedes Land da sehr unterschiedlich ist. Wir hatten dann über den ersten internationalen Piratenkongress mit sehr vielen verschiedenen Ländern zu tun. Und wie da die lokalen Piratenparteien organisiert sind und was die für bürokratische Herausforderungen haben. Und auch in Deutschland ist es nicht ganz einfach. Aber eine Sache, die mir erst später dann klar wurde, ist, eine Partei ist eigentlich nur eine Art Verein mit ein paar Zusatzregeln. Das heißt, die Dinge, die man von einem Verein kennt, und ich meine, Deutschland kennt man sich ja mit Vereinen gut aus. Man braucht einen Vorstand mit einem Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Schatzmeister. Man muss eine Mitgliederversammlung machen, mindestens einmal im Jahr. Man braucht eine Satzung und so weiter, einen Vereinszweck. All das trifft auf eine Partei im Wesentlichen auch zu. Aber es gibt ein paar zusätzliche Dinge, wie zum Beispiel, dass man ein Parteiprogramm braucht und dass man sich registrieren muss beim Bundeswahlleiter. Man braucht eine Schiedsgerichtsordnung und all diese Dinge. Auf einem unserer, auf diesem Vorbereitungstreffen hatte dann eine Person ein Parteigesetzbuch auf Papier mit dabei. Und darüber haben wir dann gebrütet und überlegt, wie machen wir das. Und die größte Herausforderung war die Satzung, weil keiner von uns war ein Jurist. Einige hatten schon mal Vereine gegründet oder mitgemacht, hatten so eine gewisse Vorstellung, aber für eine Partei, das wussten wir nicht. Also, was machen Piraten in so einem Fall?
Copy-Paste.
Genau, wir haben zitiert, geklaut. Wir haben uns die Satzungen von anderen Parteien angeschaut. Wir haben uns CDU, SPD, FDP, Grüne und so weiter angeguckt. SPD und CDU konnte man gleich komplett vergessen, weil das waren hunderte von Seiten. Das war überhaupt nicht nachzuvollziehen. Am ehesten ging auch die FDP. Die hatten damals nur so etwa 30 Seiten, aber auch das war für uns jetzt irgendwie kein gutes Vorbild. Und fündig geworden sind wir dann bei zwei Parteien, deren Satzung wir als Vorbild genommen haben. Das eine war die Partei und das andere war die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands.
Oh.
Inhaltlich hatte das damit nichts zu tun, aber die hatten beide sehr minimalistische Satzungen. Das heißt, da hatte man nur mit 10 bis 15 Seiten zu tun. Wir haben das dann sehr gründlich durchgearbeitet und uns überlegt, was das passt dazu. Alle Satzungsbestandteile über Trunkenheit von der Pogo-Partei rausgeworfen zum Beispiel und kamen dann relativ zügig zu einer Satzung. Dafür haben wir schätzungsweise einen ganzen Tag von unserem Vorbereitungstreffen dann aber doch investieren müssen.
Das war noch das in Darmstadt oder wie?
Das war noch das in Darmstadt, ja. Wir haben das dann später eingereicht beim Bundeswahlleiter und das hat mich sehr erstaunt. Bundeswahlleiter war extrem hilfreich, hat uns ein, glaube ich, 12-seitiges Schreiben zurückgeschickt mit Anmerkungen zu unserer Satzung und ähnlichen Dingen. Ein Aspekt, der uns zum Beispiel nicht klar war, war, wie eine Schiedsgerichtsordnung aussehen zu sehen hat und ich glaube auch Finanzordnung, ich weiß es nicht mehr im Detail. Aber da gab es sehr genaue Anleitungen, was da von uns erwartet wird, was wir dann auf dem nächsten Parteitag verabschieden müssen, damit wir entsprechend konform sind. Das fand ich super.
Also wenn ich eine Partei gründen möchte, dann besorge ich mir die Adresse vom Bundeswahlleiter und schicke da meine Satzung hin, oder wie?
So in etwa, ja. Also wie schon gesagt, da gehört noch ein bisschen was dazu. Man braucht auch ein Parteiprogramm. Da haben wir dann den zweiten Tag investiert. Da gab es dann eben viele Diskussionen darüber, was so der Inhalt der Partei sein soll, wie wir das abstecken und wie wir es gestalten können. Das konnte man natürlich dann nicht im Wortlaut ausarbeiten. Und wir haben dann eben die verschiedenen Themengebiete abgesteckt und dann als Hausaufgaben quasi verteilt. Ich habe mehrere Artikel geschrieben, andere Leute haben andere geschrieben. Der Jens Seitenbusch zum Beispiel oder der Jan Huwald, der später politischer Geschäftsführer dann war. Und haben die dann auch entsprechend auch wieder ins Wiki hochgeladen und zur Diskussion gestellt.
Okay, dann war da eher das erste Treffen irgendwann um. Man wollte, man hatte wahrscheinlich dann, gut, du hast gesagt, den Kontakt zu demjenigen, der das die Örtlichkeit in Berlin besorgen wollte, und dann hat man da, dann hat der den die Örtlichkeit besorgt.
Und ja, dann, ich habe mal nachgeguckt. Das ist Stefan Lamprecht gewesen, der dann Generalsekretär war.
Okay, Stefan Lamprecht. Und dann muss man diese Satzung, musste die dann schon irgendwie offiziell abgenommen sein vom Bundeswahlleiter oder so?
Nein, das ist im Nachhinein passiert. Also man muss dann eine Gründungsversammlung abhalten. Das ist im Prinzip ein Parteitag, der erste Parteitag, bevor es die Partei eigentlich offiziell gibt. Da braucht man dann entsprechend die üblichen Dinge wie Versammlungsleiter, Wahlleiter und so weiter. Muss den Vorstand wählen, das Schiedsgericht und die Satzung und das Programm beschließen. Das haben wir dann am 10. September in Berlin gemacht. Das war zum einen eben gezielt eine Woche vor der Wahl in Schweden, aber auch symbolisch quasi am Vorabend des fünfjährigen Jahrestags der Anschläge vom 11. September, die ja gerade für die politische Landschaft und insbesondere die Bürgerrechte ganz massive Folgen hatten.
Okay, und dann hast du dich zum ersten Bundesvorsitzenden wählen lassen? Also hast dich aufstellen lassen und dann wurdest du gewählt?
Ja, also wir hatten natürlich im Vorfeld versucht, eben das alles ein bisschen zu planen und nicht einfach planlos zusammenzukommen und zu sagen, okay, wer wird denn jetzt Vorsitzender und so weiter. Auch das war ein Thema zum Beispiel, das wir auch im Vorbereitungstreffen diskutiert haben, haben schon mal erste Namen durchgespielt, haben geguckt, ob wir noch andere Leute finden. Und haben also auch Werbung gemacht, wenn ihr in den Vorstand wollt, bewerbt euch. Aber Jens und ich waren zu dem Zeitpunkt die treibenden Kräfte und haben also die meiste auch der Moderation im Forum gemacht, die meiste inhaltliche Arbeit. Und die meisten anderen hatten schon abgewunken, was Vorsitzende angeht. Und dann haben Jens und ich letzten Endes gesagt, okay, einer von uns beiden muss es wohl machen. Wer lässt sich aufstellen? Und dann sagte er, ja, das kann ich meiner Frau schlecht beibringen, dass ich jetzt Parteivorsitzender werde. Ich bin raus. Und dann habe ich gesagt, okay, meine damalige Freundin, jetzige Frau, war mit beim Vorbereitungstreffen. Die sagte, ja, kannst das schon machen, wenn du meinst, es sei notwendig. Und so war es dann, dass in unserer quasi Vorbereitung ich dann mich habe aufstellen lassen zum Vorsitzenden. Und es gab dann auch keine Gegenkandidaten. Es hätte natürlich jeder sich aufstellen lassen können, aber es wollte niemand anders gegen mich kandidieren. Und ja, so landete der Job dann bei mir.
Wahnsinn. Weißt du, dann hast du eine einstellige Mitgliedsnummer, oder wie?
Der Stefan, der als Generalsekretär die Mitgliederverwaltung gemacht hat, hat einen ziemlichen Daumen gehabt auf die Mitgliederlisten und hatte sich da auch nicht in die Karten schauen lassen. Ich weiß nicht, wie er die Mitgliedernummer vergeben hat, aber das passierte erst einige Monate später und auch nicht nach Eintrittsreihenfolge. Also ich bin nicht Mitglied Nummer 1, ich bin Mitglied Nummer 206.
Na, immerhin, eine dreistellige Mitgliedsnummer. Wahnsinn. Weißt du noch, wer damals Versammlungsleiter war bei der ersten Gründungsversammlung?
Ja, ich komme aber gerade nicht auf den Namen. Ich kann es aber nachgucken. Bin ganz schlecht mit Namen. Der war auch mit beim Vorbereitungstreffen, hatte sich damals auch im Forum sehr engagiert, viel inhaltliche Arbeit gemacht. Hatte also auch viel zu dem Thema Internet für alle, Freifunk und so weiter sich engagiert gehabt.
Okay, weil ich muss auch ein bisschen Namen sammeln, weil wir ja noch mehrere Podcasts in der Hinsicht machen wollen und da ist es gut zu wissen, wer da damals aktiv war und wen man noch ansprechen könnte. Gut, also dieser Gründungsparteitag hatte, wie lange war das? War das ein Tag oder nur ein paar Stunden oder wie lange war das?
Also der eigentliche Parteitag waren nur 4 Stunden. Danach gab es eine kurze Pressekonferenz, einige Interviews, aber wir hatten uns schon am Tag vorher in Berlin getroffen, um einfach so ein bisschen uns auch persönlich kennenzulernen, weil nicht jeder mit dabei sein konnte. Und dann hatten wir uns da im Biergarten getroffen. Da kamen ein paar Piraten, die ich vorher nicht kannte, ich glaube aus Bayern. Die hatten dann eine ganz lange Liste von Anmerkungen zum Parteiprogramm, die sie gerne in einem massiven Änderungsantrag einbringen wollten. Die hatten sich aber leider nicht vorher irgendwie im Wiki oder Forum da eingebracht. Das hat dann zu einigen Diskussionen geführt. Wir haben uns dann darauf geeinigt, das ein bisschen runterzubrechen, einzelne Sachen dann damit aufzunehmen. Andere Sachen, das waren dann vielleicht nur Rechtschreibungskorrekturen, die waren selbstverständlich. Aber einige andere Sachen waren dann in der Eile nicht mehr unterzubringen. Zum Beispiel das Thema Bildung hatte irgendjemand angebracht. Das haben wir dann auf die darauffolgenden Parteitag vertagt.
Gab es damals Mumble schon? Weißt du, wann Mumble eingeführt wurde?
Das war später. Das war erst 2007 irgendwann. Ich habe gerade das Protokoll der Gründungsversammlung hier. Versammlungsleiter war Markus Brechtel, Chaotiker.
Okay.
Auch das Gründungsprotokoll findet man im Wiki nach wie vor.
Okay, da muss ich mal suchen.
Ja, inklusive einer Reihe von wunderbaren Unterschriften vom damaligen Vorstand.
Okay, Gut, dann hattet ihr also einen Vorstand gewählt und dann Mumble gab es noch nicht. Wie habt ihr eure Sitzungen gemacht?
Wir haben viel über IRC kommuniziert. Auch damals gab es auch schon einen internationalen Chat. Es gab da jemanden aus Sachsen, der sich sehr engagiert hatte und hatte Kontakt zu dem schwedischen Piratenpartei hergestellt. Da hatten wir, glaube ich, einen Chat über Skype, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr sicher. Da trudelten dann über die Zeit auch andere Parteien aus anderen Ländern ein, also andere Piratenparteien aus Österreich zum Beispiel, aus den USA. Das war auch sehr spannend, da die verschiedenen Länderperspektiven kennenzulernen und auch zu sehen, dass es eine wirklich sehr breite internationale Bewegung war. Haben wir später auch Leute aus Russland, aus Peru, aus ganz unterschiedlichen Ländern kennengelernt.
Waren bei der ersten Gründungsversammlung viele Pressevertreter da?
Viele würde ich nicht sagen, vielleicht so ein halbes Dutzend oder so. Es war jemand von Heise da und ein paar Zeitungen und ich habe damals auch ein paar Radiointerviews gegeben. Aber ins Fernsehen zum Beispiel bin ich nie gekommen.
Okay, und damit man den Kontext versteht, was war damals, weißt du noch, was damals so politisch Thema des Tages war oder Thema des Monats oder wann die nächste Wahl war? Wann war die erste Wahl, an der ihr teilgenommen habt?
Oh, die Bundestagswahl war, glaube ich, 2005. Das heißt, die erste Bundestagswahl war, glaube ich, 2009. Aber ich weiß jetzt nicht, ob vorher nicht schon auch schon irgendwelche Landtagswahlen waren. Aber das Hauptaugenmerk war jetzt auch erstmal ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten, sowohl organisatorisch, dass man überhaupt erstmal eine Mitgliederbasis hat und auch entsprechend kampagnenfähig wird, aber auch inhaltlich die Themen zu verbreitern, Bekanntheit zu bekommen, die Themen auch zu kommunizieren. Ein großes Thema war damals, glaube ich, die ganze Webseitensperrdiskussion, wo die Regierungsparteien sehr drauf gedrängt haben. Illegale Webseiten, zum Beispiel das klassische Beispiel Kinderpornografie, entsprechend über Filter zu sperren, was wir entsprechend als Zensur betrachtet haben, als Zensurinfrastruktur. Uns wäre es viel wichtiger gewesen, weil auch diese Filter sehr, sehr leicht zu umgehen sind, dass man diese illegalen Inhalte, diese kriminellen Inhalte tatsächlich aus dem Internet entfernt, indem man mit den Anbietern, den Hostings zum Beispiel zusammenarbeitet. Und das hat die Politik immer wieder abgetan, als das sei unrealistisch. Das könnte man nicht. Und dann gab es eben diese Kampagne Löschen statt Sperren, die gezeigt hat, dass das sehr wohl möglich ist, was dann letzten Endes auch zu einem gewissen Umdenken in der Politik geführt hat.
Ich glaube, das Stichwort dazu ist Zensur, Sulla, oder? Oder weißt du noch, in welchem Jahr
Ja,
das aktuell
Zensur.
war?
Sorry.
Weißt du noch, in welchem Jahr das aktuell war? Das Stichwort
Mitten.
Zensur. Also ich kann mich erinnern, es gab dann eine enorme Eintrittswelle in die Piratenpartei. Da gab es teilweise an einzelnen Tagen 100 neue Mitglieder.
Ja, das hat relativ hohe Wellen geschlagen. Es war natürlich auch das Thema File-Sharing, war relativ aktuell noch. Das ging ja schon seit einigen Jahren, seit Napster Ende der 90er. Aber die Gesetzgeber sind natürlich relativ langsam und haben dann eben nach und nach eben versucht, da entsprechend immer größere Geschütze aufzufahren gegen die File-Sharer. Die schwedische Piratenpartei war ja auch entsprechend aus dem Kontext von dem Pirate Byron und der Pirate Bay, weil das in Schweden natürlich, weil die Pirate Bay ja ursprünglich aus Schweden kommt, ein sehr großes Thema war.
Und damit man sich das vorzustellen hat, also ihr habt euch auf IRC getroffen, ihr habt Aufbauarbeit geleistet. An den ersten Wahlen habt ihr wahrscheinlich, weil es noch keinen Landesverband gab, gar nicht teilgenommen, oder?
Das ging dann relativ schnell. Also wir hatten dann als Vorstand entsprechende Telefonkonferenzen. Da gab es dann lange Diskussionen, was sollten wir entsprechend als Software einsetzen. Und das ist jetzt nun mittlerweile 15 Jahre her. Dementsprechend war die Auswahl nicht so groß. Da gab es dann lange Zeit im Vorstand Diskussionen zwischen, sollen wir nicht einfach Skype benutzen, was wir eh schon haben? Das war die pragmatische Sichtweise. Und dann gab es die, sagen wir mal, eher fundamentalistische Sichtweise. Sie hieß, wir können Skype nicht benutzen, weil das ist keine Open Source Software. Wir müssen unbedingt eine Open Source Lösung haben, die wir selbst betreiben und sonst irgendwas. Und das hat natürlich das ziemlich herausgezögert, bis man sich dann darauf einigen konnte, was dann eingesetzt wurde. Aber ich habe das gar nicht mehr dann genau verfolgt, weil ich war ja, wie ich vorhin schon sagte, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, ich habe an meiner Doktorarbeit geschrieben und hatte dann, nachdem ich ja, über ein Jahr intensiv in Parteiarbeit gesteckt habe, und das wird dann schnell zu einem Vollzeitjob neben dem Vollzeitjob, gesagt, ich kann das nicht in der Größenordnung weitermachen, und habe den Bundesvorsitz dann an den Jens Seitenbusch abgegeben.
Okay, und den Jens Seitenbusch habe ich 2010 selber noch kennengelernt, nicht persönlich, aber der wurde, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, er hat das einige Jahre gemacht, oder?
Er war viele Jahre sehr aktiv dabei in unterschiedlichen Rollen. Der war also auch Pirat der allerersten Stunde, also lange vor der eigentlichen Parteigründung, hat auch sehr aktiv am Programm und der Satzung mitgearbeitet, war auch damals Forenmoderator und so weiter.
Also ein Aspekt, der mir bei der Vorstandsarbeit aufgefallen ist in späteren Jahren, das hast du wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie weit du das mitgekriegt hast, wir haben unsere Bundesvorstände regelmäßig verschlissen. Also die wurden Bundesvorstand und dann waren sie raus aus der Partei.
Ja, das war tatsächlich eine Sache, die hatte mich auch sehr überrascht, weil bevor die Partei gegründet wurde, waren wir alle gleich. Manche haben mehr gemacht, manche haben weniger gemacht. Wenn einer mehr gemacht hat, dann waren die anderen dankbar. Wenn einem was nicht gepasst hat, dann hat man sich an den Positionen abgearbeitet. Wenn irgendwas nicht passiert hat, dann hat man das als Aufforderung gesehen, das vielleicht selbst beizutragen. Und in dem Augenblick, wo wir eine offizielle Partei waren und es einen offiziellen Vorstand gab, hieß es dann immer noch, der Vorstand müsste. Und wieso hat denn der Vorstand nicht? Und ich bin aber nicht einverstanden mit der Vorstand. Und der Vorstand macht nicht, was die Partei sich wünscht und so weiter. Das ist alles falsch. Und das fand ich eine sehr, sehr problematische Entwicklung, weil das ist nicht die Bewegung, die ich kennengelernt habe, die ich mir vorgestellt hatte. Die Schweden hatten zum Beispiel so eine interne informelle Regel, dass wenn zwei Piratenparteimitglieder sich einig sind, dann können sie im Namen der Partei reden. Das ist natürlich eine sehr überspitzte Regel, aber die soll letzten Endes klar machen, dass jeder irgendwie was beitragen kann. Und das ist die Art von, sagen wir mal, offener Demokratie, die ich mir wünsche. Ironischerweise hat sich das dann in der Partei phasenweise zum Gegenteil entwickelt, nämlich zu so einer extrem dogmatischen direkten Demokratie, wo man die volle Kontrolle über den Vorstand und sonst irgendwas haben will, aber dann erwartet, dass die liefern und man nicht selbst in der Verantwortung ist. Und ich habe das selbst nur in Ansätzen mitbekommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für spätere Vorstände eine sehr unangenehme, unerfreuliche und anstrengende Situation war.
Also später, ich wurde 2010 Mitglied. Ich hatte das vorher schon eine Zeit lang beobachtet und als Liquid Feedback eingeführt wurde, wurde ich Mitglied. Ich habe das so erlebt, dass immer so ein Stress, besonders auf Twitter und so, da war immer so ein Stress, dass die Leute dann einfach nach einem Jahr Bundesvorstand keinen Bock mehr hatten. Und das ist erst jetzt in den letzten Jahren, wo wir nicht mehr so in der Presse sind, ist das besser geworden.
Ja, das war natürlich, also ich denke, es sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Auf der einen Seite waren die Piraten natürlich auch ein Magnet für alle Leute, die mal auf den Putz hauen wollten. Zum anderen kennen wir alle die Online-Diskussionskultur, egal ob wir jetzt die Flüchtlingskrise oder jetzt aktuell Corona nehmen, wenn man sich nur zu lange im Internet aufhält, dann kann man schon zeitweise den Glauben an die Menschheit verlieren und insbesondere an den politischen Diskurs. Aber ein Stück weit trage ich da auch mit Verantwortung dafür, weil als wir damals die Satzung gemacht haben, kamen wir irgendwann nach einem langen Tag an den Punkt Delegiertensystem. Wie soll das Delegiertensystem für die Bestimmung, für die Meinungsbildung in der Partei aussehen? Wie wollen wir, dass zum Beispiel Vorstand gewählt wird und so weiter? Und ehrlich gesagt hatten wir keine Ahnung, was das richtige Modell ist. Und zwar, weil wir gar nicht wussten, wie groß wird die Partei werden. Sind das ein paar hundert Leute? Sind das ein paar tausend Leute? Niemand hätte damit gerechnet, dass das innerhalb von wenigen Jahren über 30.000 Leute werden. Aber wir wussten, dass die 10, 15 Leute, die bei den Vorbereitungstreffen dabei sind, nicht unbedingt darüber bestimmen sollen, wie die Struktur aussieht, sondern dass wir erstmal gucken wollen, wo geht die Reise hin und dann Parteitag das ausarbeiten lassen wollen und auch diskutieren wollen auf dem Parteitag, was ist die richtige Richtung. Und dementsprechend haben wir als einfachste Lösung einfach die direkte Wahl eingetragen. Das haben wir relativ schnell dann auch, also zumindest ich habe das bereut, weil ich festgestellt habe, dass es zu einer erheblichen Diskriminierung auch führt, weil die Leute, die die Möglichkeit haben, zum Bundesparteitag zu reisen, entweder weil er bei ihnen in der Nähe ist oder weil sie ungebundener sind, haben ein größeres Stimmgewicht als die Leute, die nicht kommen können, die dann auch nicht mit abstimmen können. Aber vor allen Dingen hat es eben dazu geführt, dass wir der Partei dieses Gehen in die Wiege gelegt haben, dass jedes einzelne Mitglied über alles mitentscheidet. Und wie schon gesagt, ich bin ein großer Freund von der offenen Demokratie, ich bin kein Top-Down-Mensch, aber diese Art von Kontrolle, die dann teilweise paranoide Züge angenommen hat, dass dann einzelne Mitglieder sagten, es dürfen sich nicht mehr als zwei Vorstandsmitglieder irgendwo treffen, ohne dass ein Protokoll geführt wird, auch nicht privat. Das war dann irgendwann schon bizarr.
Also ich habe das so erlebt zu meiner Zeit, dass diese Möglichkeit zu Bundesparteitagen zu fahren eine Alleinstellungsmerkmal war. Ich fand das angenehm natürlich. Den Stress, den fand ich nicht gut. Aber ich fand es gut, dass ich die Möglichkeit hatte, zu Bundesparteitagen zu fahren.
Also zu Bundesparteitagen gefahren und bei allen Sachen mit abzustimmen, das sind zwei verschiedene Dinge. Also natürlich, die Transparenz war der Piratenpartei von Anfang an wichtig. Das war ein Thema, das wir von Anfang an diskutiert haben. Ich fand auch die Idee von der Liquid Democracy, die du angesprochen hast, sehr charmant, weil es eben es einem ermöglicht, da zwischen diesen beiden Polen zu pendeln, ohne sich in ein oder das andere Lager schlagen zu müssen. Aber das war halt eben nichts, was man so auf die Schnelle hat umsetzen können.
Nun, mittlerweile sind wir 15 Jahre weiter. Es gibt den BIO mittlerweile. Die erste Version ist gerade fertig, nach vielen Jahren. Man darf gespannt sein. Also, ich finde das total faszinierend, diese ersten Anfänge, weil ihr wusstet ja letzten Endes nicht, was auf euch zukommen würde, wie sich das entwickeln würde, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Also das war schon sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite hatte ich schon ein paar Jahre früher festgestellt, dass solche Sachen sehr, sehr schnell sehr große Kreise ziehen können, ohne dass man es erwartet. Ich hatte mich eben schon um 2000 rum eben sehr intensiv mit der Problematik von File-Sharing auseinandergesetzt. Man hatte damals ja nicht die Möglichkeiten, mit Spotify und Netflix und sonst irgendwas sich die Sachen alle nach Belieben irgendwie online zu kaufen oder zu mieten oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn man einfach Musik tauschen wollte, Videos war auch gar nicht realistisch zu dem Zeitpunkt, dann war man häufig eben auf diese privaten File-Sharing-Börsen angewiesen. Ich habe auf der anderen Seite aber auch unheimlich viele Künstler im Freundeskreis und war selbst auch lange als DJ hobbymäßig aktiv. Das heißt, ich habe natürlich auch die Künstlerperspektive verstanden, weil die arbeiten natürlich immer mit sehr geringen Einkommenschancen, wenn man jetzt von einzelnen Superstars absieht. Und deswegen hatte ich mir überlegt, wie kann man vielleicht einen Ausgleich schaffen, indem man vielleicht irgendeine Art von Abgabe einführt, die alle irgendwie bezahlen und dann entsprechend anhand von Statistiken das irgendwie fair ausgeschüttet wird, so ein bisschen GEMA-mäßig, aber ohne eben diese archaischen Methoden, die wir von der GEMA oder anderen Vereinen kennen, sondern ganz allgemein auch für die zum Beispiel Online-File-Sharing. Und hatte darüber ein Dokument geschrieben, warum ich das für notwendig halte, warum ich das für einen Vorteil für alle halte, wie man das realisieren könnte und nannte dieses Ding Kultur-Flatrate. Und da ich keine Ahnung hatte, wie man das jetzt nur, wie man das jetzt nur in die politischen Kreise bekommt, habe ich einfach die Bürgersprechstunde von meinem Bundestagsabgeordneten genutzt und habe den armen Herrn, glaube ich, ein bisschen überfahren, weil Urheberrecht war jetzt nun wirklich nicht so sein Steckenpferd. Er wusste, dass sie da vor ein paar Wochen über irgendwas abgestimmt hatten, die, keine Ahnung, ich weiß es nicht, zweite Novelle, der zweite Korb oder so, und wusste aber gar nicht, dass da noch was ein weiteres geplant war und zu den Themen, die ich da jetzt anbrachte, konnte er auch nicht viel sagen, aber er hat das weitergegeben an einen Staatssekretär im Justizministerium und der hat tatsächlich einen Telefontermin mit mir ausgemacht und hat mit mir über eine Stunde telefoniert über das Thema. Ich habe sehr viele Sachen über Urheberrecht gelernt, die mir damals so nicht klar waren und habe auch die Einschätzung von ihm bekommen. Theoretisch machbar wäre das, praktisch gibt es da erhebliche Hindernisse. Und damit war für mich das Thema erledigt. Aber dann ein paar Jahre später tauchte der Begriff Kultur-Flatrate überall in den Medien auf und wurde zum Beispiel von netzpolitik.org sehr propagiert. Und ich hatte dann am Vorabend von der Piratenparteigründung Markus Beckedahl im Biergarten da getroffen. Er hat damals versucht, uns zu überzeugen, doch alle bei den Grünen beizutreten und ihn zu unterstützen, die Grünen zu einer Digitalpartei zu machen. Und war nicht so wahnsinnig happy, dass wir eine eigene Partei gründen wollen. Aber ich hatte ihn dann gefragt, wie kamt ihr eigentlich auf die Kultur-Flatrate? Habt ihr wirklich denselben Begriff für dasselbe Konzept gemacht wie ich? Oder hat irgendjemand von euch mein Positionspapier bekommen? Und er konnte es mir nicht sagen. Das hat irgendwie Kreise gezogen. Niemand wusste mehr, wo das herkam. Aber ich vermute mal, irgendwie hat das dann in den politischen Kreisen zirkuliert und die Idee ist aufgegriffen worden. Und das fand ich ganz faszinierend, wie man letzten Endes mit einem kurzen Dokument dann doch die politische Diskussion ein Stück weit mitgestalten kann.
Ein Aspekt, der mir so auffällt, ist die Frage, das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen gerade, warum eine neue Partei? Warum haben sie nicht alle gesagt, boah, wir möchten uns jetzt so toll für Politik engagieren, wir treten jetzt alle, was weiß ich, bei den Grünen oder bei irgendeiner Partei bei. Warum nicht?
Es gab ja ganz viele Leute, die haben das getan. Also so ist es ja nicht. Es gibt in allen größeren Parteien Leute, die sich für diese Themen stark machen. Aber die haben meistens keine große Lobby. Es ist kein Thema, dass es damals typischerweise ganz nach oben zu den Befindlichkeiten geschafft hat. Typischerweise waren andere Dinge wie Law and Order, Arbeitsplätze oder, waren immer wichtiger als Bürgerrechte oder gar Digitalisierung. Das war für die meisten mehr so eine Art Fantasiethema. Ich meine, wir alle kennen das Neuland-Zitat, was noch viele Jahre später war. Und die Idee, die wir hatten, war darüber, dass man eine Partei ganz klar in dieser Ecke positioniert, darüber Druck auszuüben, dass dieses Thema auch in anderen Parteien auf die Agenda kommt und den Leuten, die da in eine ähnliche Richtung arbeiten wie wir innerhalb dieser Parteien, entsprechend auch gehört werden innerhalb der Parteien und wir so es schaffen, dass das Thema auf die politische Tagesordnung kommt. Und Angela Merkel hat angeblich in einer Kabinettssitzung irgendwann dann mal gesagt, auf die Piratenpartei sollte man doch bitte achten, das ist ein Thema. Und damit haben wir eigentlich genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Und wir haben über die Jahre viele gute Leute verloren, die dann aber in anderen Parteien durchaus auch weiter Politik gemacht haben. Und deswegen glaube ich, dass die Piratenpartei ganz unabhängig von den Prozenten, die sie momentan in Wahlen einfährt, die politische Landschaft in Deutschland durchaus nachhaltig verändert hat.
Ja, das würde ich aus meiner Sicht bestätigen wollen. Also natürlich ist es nicht so schön, wenn man nur bei 0,1% ist, aber man weiß ja nie, wo man noch hinkommt. Ich kann mich erinnern, dass Leute, die dann auch im Fernsehen waren, dass die gesagt haben, es geht gar nicht darum, die meisten Prozente zu kriegen, sondern unsere Themen durchzubringen. Wenn wir dann hinterher gar nicht mehr gewählt werden, ist das auch nicht schlimm. Hauptsache, unsere Themen sind durch.
Also, es war nie mein Ziel, eine Karriere als Bundestagsabgeordneter zu machen. Ich war immer etwas verwirrt darüber, dass auf meinem Wikipedia-Artikel steht, Christoph Leng war ein deutscher Politiker. Also zum einen, weil es klang, als sei ich verstorben, aber zum anderen, weil ich lange Zeit den Relevanzkriterien für Informatiker nicht genügt habe, sondern nur denen für Politiker. Das heißt, das, womit ich eigentlich meine Lebzeit mich beschäftigt habe, war plötzlich in den Hintergrund getreten und plötzlich war die Politik das, worüber ich definiert werden sollte. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielen Piraten ging. Es sind keine Berufspolitiker normalerweise. Ich habe nichts gegen Berufspolitiker, ist ein wichtiger Bereich, aber es führt natürlich auch wiederum zu einer. Und gerade viele revolutionäre Themen, die sich in den verschiedenen Ecken der Gesellschaft entwickeln, die wirklich neu sind, die neues Denken erfordern, kommen da eben erst mit erheblicher Verspätung an. Und das war natürlich eine Chance, die wir hatten, dadurch, dass eine gewisse Politisierung in der Digitalszene in Deutschland passiert ist, die wir nicht erfunden haben. Der Chaos Computer Club hat das schon sehr, sehr viel länger gemacht, aber die eine neue kritische Masse erreicht hatte, dann entsprechend auch in den Politikbetrieb zu bringen, ohne unbedingt auf Diätengehälter zu schielen.
Kannst du zusammenfassen, welche Themen euch im Kern am Anfang wichtig waren?
Also das eine war eben der faire Umgang mit Kultur, also sowohl von der Konsumenten- als auch von der Produzentensicht und nicht unbedingt von der reinen Konzernsicht. Das andere waren Bürgerrechte, insbesondere im Kontext von Überwachung, Patentrecht. Patentrecht war ein großes Thema. Es ist auch das Thema, über das ich dann später zur Gesellschaft für Informatik gekommen bin, wo ich als Vizepräsident mehrere Jahre und auch im Präsidium gearbeitet habe, Informatik insgesamt in Deutschland voranzubringen, aber vor allen Dingen auch das Thema Softwarepatente zurückzudrängen. Es ging auch ein bisschen um allgemeinen Zugang zu Kommunikation, zu Medien, also Internet für alle und so weiter. Gerade das Thema Breitbandausbau war damals sehr brennend, aber auch überhaupt dieses Verständnis, wir müssen, was man heutzutage Digitalisierung nennt, dringend voranbringen, wenn wir nicht als Wirtschaftsnation, aber auch als Gesellschaft den Anschluss verlieren wollen. Und darüber kam dann relativ schnell zusätzlich auch das Thema Bildung insgesamt dazu.
Also später war das Thema, da haben wir sehr viel, gab es viel, sehr viel Gezerre. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ein vollumfängliches Programm zu haben, also zu jedem Thema was sagen zu können. So gesehen war das doch eigentlich gar nicht so die Absicht, im Grunde genommen zu jedem Thema sofort eine abschließende Meinung zu haben, sondern die wurde ja dann erstmal später, weil man ein komplettes Programm haben musste, dazu erfunden, oder nicht?
Die schwedische Piratenpartei hat sich sehr bewusst eingeschränkt. Die hatten sehr klar die Regel, das sind unsere Handvoll Themen und das ist das, worüber wir Politik machen und nichts anderes. Und sie hatten, glaube ich, sogar die Regel, zu jedem anderen Themengebiet, was das nicht berührt, sollen sich die Abgeordneten ihrer Partei prinzipiell enthalten. Das war von Anfang an ein heiß diskutiertes Thema. Ich persönlich bin ein politischer Mensch, der letzten Endes zu jedem Thema gerne eine Meinung entwickelt. Aber ich bin auch gleichzeitig jemand, der nur mitreden will, mitbestimmen will, wenn er wirklich was beizutragen hat. Und deswegen fand ich das richtig, dass wir damit anfangen, die Themen zu arbeiten, wo wir wirklich einen politischen Beitrag leisten können, weil wir die Expertise haben, weil wir neue Impulse geben können und uns erst dann Schritt für Schritt umschauen, was die weiteren Themen sind, die auch entsprechend Themen, wo wir auch entsprechend was leisten können. Zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen fand ich ein sehr spannendes Thema, wichtiges Thema im Sozialbereich, aber auch insgesamt zur Weiterentwicklung der Gesellschaft. Aber das wäre vollkommen absurd gewesen, das von Anfang an auch mit abarbeiten zu wollen. Da hätte man keine Qualität abgeliefert und das war uns immer wichtig.
Das ist interessant. Also auf jeden Fall, das hört sich so an, als müsste ich das nächste Gespräch mit Jens Seitenbusch führen.
Auf jeden Fall. Jens und ich waren uns auch nicht immer einig, aber wir haben gut zusammengearbeitet.
Hast du dann irgendwann deine Doktorarbeit pausiert und nur noch Politik gemacht, während du Bundesvorsitzender warst?
Pausiert nicht, nein. Ich habe an meiner Doktorarbeit gearbeitet, aber eine Doktorarbeit ist nicht nur ein Job, das ist ein Projekt, das einen irgendwann zumindest phasenweise ganz und gar verschlingt. Und dasselbe gilt auch für die Parteiarbeit. Und irgendwann musste ich mir überlegen, wohin die Reise gehen soll. Und ich hatte das Gefühl, den wesentlichen Beitrag für die Partei geleistet zu haben, die entsprechende Aufbauarbeit, und wollte auch jetzt nicht unbedingt der Benevolent Leader of Lifetime bleiben, sondern ich finde es auch einfach wichtig, dass eine Organisation immer mal wieder andere Gesichter hat und sie entsprechend auch weiterentwickeln kann. Und habe dann mich relativ schnell auch wieder auf meine Doktorarbeit konzentriert und habe dann weitere Aufbauarbeit im lokalen Bereich gemacht, zum Beispiel den Kreisverband geleitet in Darmstadt.
Auf jeden Fall könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass wir mehr erreicht haben, als wir gedacht hätten, oder? Du hast ja gesagt, wir haben ja die politische Landschaft doch ein bisschen umgestaltet in Deutschland.
Ich würde sagen, wir waren gleichermaßen vermessen und bescheiden. Natürlich sind wir nicht damit angetreten, mit dem Glauben nichts erreichen zu können. Aber wir wussten, dass auch viel vom Glück abhängt, viel davon abhängt, ob wir das Durchhaltevermögen haben. Und ob die Zeit wirklich reif ist für diese Ideen. Tatsächlich hat das auch ein paar Jahre gedauert, bis zum Beispiel mit der Landtagswahl in Berlin da wirklich der Durchbruch kam. Aber ich würde nicht sagen, dass wir nicht uns vorstellen konnten, dass wir die politische Landschaft ein Stück weit auch in ein bisschen verändern können. Aber wir hatten zumindest eine gewisse Ehrfurcht davor, und waren uns nicht sicher, ob uns das gelingt.
Also
Aber die Chance gab es.
später war das Thema Professionalität, oder ist es bis heute eigentlich, weil Leute, die später dazu kamen, dachten, okay, Partei will viele Prozente haben, wir möchten möglichst 20, 30% an die Regierung und dann alles umgestalten. Man hat so den Eindruck bekommen, dass wir mit dem Thema, mit solch einer Entwicklung letzten Endes überfordert waren und dann konsequenterweise nicht mehr gewählt wurden. Oder?
Es ist natürlich immer so ein Erfolgsrausch. Wenn man 2% hat, wenn man 5% hat, haben, wenn man 5% hat, wenn man 10 haben, wenn man 10 hat, wenn man 20 haben. Das liegt, glaube ich, ein Stück weit in der menschlichen Natur. Aber Deutschland hat ein relativ stabiles Parteiengefüge. Es verändert sich in den letzten 20 Jahren deutlich schneller als davor. Aber die Entwicklungen sind auch verglichen mit anderen Ländern relativ gemächlich. Und auch in den anderen Ländern sind die Leute, die normalerweise die Parteienlandschaften aufrollen, Politprofis. Und das waren wir nie. Ich glaube nicht, dass sich die Piratenpartei einen Gefallen getan hätte, wenn sie irgendetwas anderes als ein Digitalministerposten in der Regierung übernommen hätte. Das waren einfach ein extrem rasantes Wachstum, und man brauchte auch letzten Endes wieder Ruhephasen, um die entsprechenden Strukturen und Erfahrungen dann auch aufbauen zu können.
Na gut, also ich denke, wir haben einen schönen Einblick in die erste Zeit gegeben. Ich bedanke mich recht herzlich und vielleicht schaffen wir es nochmal eine Fortsetzung zu machen irgendwann, wenn du Zeit hast, wenn uns ein Thema einfällt. Ich wünsche dir alles Gute und ich finde es auch toll, dass du immer noch Parteimitglied bist, weil wie gesagt, wir haben viele Bundesvorstände verschlissen. Vielen Dank und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Auch vielen Dank für das Interview. Hat mich total gefreut. Ich finde es toll, dass es immer noch Leute gibt, die sich an mich erinnern, auch wenn ich so lange nichts gemacht habe, weswegen ich eigentlich ein schlechtes Gewissen habe. Und selbstverständlich bleibe ich dabei. Die Piratenpartei macht meiner Meinung nach nach wie vor tolle Arbeit. Und ich bin extrem dankbar für alle Leute, die sich da nach wie vor engagieren. Auch wenn das momentan, zumindest von den Wahlergebnissen her, doch recht frustrierend ist. Aber darum ging es uns ja nie.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil die Leute, die später gekommen sind, die hatten einen anderen Blick drauf. Also wenn du jetzt noch an an unsere Hörer was loswerden möchtest, dann wäre das die Gelegenheit.
Oh je, da hätte ich was vorbereiten müssen. Aber ich denke, Politik ist immer mit extremen Höhen und Tiefen verbunden. Und leider sind die Tiefen typischerweise, zumindest gefühlt, immer sehr viel länger als die Höhen. Ich kann niemandem empfehlen, Politik zu machen, um Erfolge zu feiern oder um sich selbst zu verwirklichen, um Erfolg zu machen haben. Man sollte Politik machen, weil einen das Thema interessiert, weil man mit anderen Leuten an spannenden neuen Ideen arbeiten will, Menschen neue Ideen näher bringen will. Und ich glaube, das passiert nach wie vor in großem Umfang. Und da bin ich auch extrem stolz und auch dankbar für alle, die an diesem Projekt über so viele Jahre nach wie vor mitarbeiten.
Gut, dann sage ich vielen Dank, auch stellvertretend für alle anderen und bis dann.
Danke, tschüss.
Ciao.